Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Das Thema um David geht weiter. Darf ich Sie für die neuen Gesichter hier daran erinnern, dass es sich um die Ausbildung Davids handelt, um David fähig zu machen, König Israels zu machen. Und darf ich Sie auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Aufgabe von dem heutigen Abend, die ist, zuerst dafür zu sorgen, dass Sie Kind Gottes sind, durch die Gnade Gottes, und zweitens, dass Sie dann fähig werden zum Erbteil im Licht. Und das ist nicht nur Selbstverständlichkeit, wie man fähig wird zum Erbteil im Licht. Die Bibel gibt uns den Weg. Da ich müde bin, wir haben ja Kämpfe ausgefochten in der Universität heute Nachmittag, mit größter Freundlichkeit ging es zu, aber es erschöpft einen. Da muss ich ein bisschen Kraft schöpfen, für mich zu reden und für Sie zu hören. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, du ewige Quelle der Kraft und der Weisheit. Ich danke dir von Herzen, dass in dir alle Schätze der Weisheit verborgen liegen. Nun, Herr Jesus, du siehst, viele von uns sind deine Kinder, aber die Quelle der Weisheit haben wir so nötig, dass wir fähig werden zum Erbteil der Heiligen im Licht. Hilf du uns, vorbereitet werden jeden Tag, dass keine Minute, kein Tag, keine Stunde vergeht, ohne dass wir dir näher kommen, dass wir das erreichen, was du willst, unser nächstes Nahe sein, dass wir sind, wo du bist, und du bist bei uns, wo wir sind. Das begehren wir aus dem ganzen Herzen. Gib uns Kraft zum Reden und Kraft zum Hören. Amen. Nun, lieben Leute, wir fangen an mit 1. Samuel 20. Wir hatten aufgehört mit 1. Samuel 19, Vers 24, 25. Und jetzt geht es direkt weiter. Ich habe versucht, es fortlaufend zu machen. Und wissen Sie, ich habe einen besonderen Grund, das zu tun. Viele sagen, warum glaubst du nicht die Rosinen aus dem Kuchen? Dann gib uns nur die Rosinen, nicht wahr? Dann lassen wir den Kuchen liegen. Und viele lesen ihre Bibel so. Nun, ich freue mich, wenn sie recht viele Rosinen bekommen. Denn ich esse Rosinen auch gern. Aber wissen Sie, auf die Dauer ist es besser, den ganzen Kuchen zu essen. Und ich kenne sehr viele christliche Häuser. Was ich jetzt sage, ist keine Kritik, ist eine Feststellung, die einfach die Losungen lesen, und ich freue mich, dass man das tut. Ich freue mich, dass man das tut. Ich war ja dort in Herrn Hut vor 2 Jahren, habe gesehen, wie sie die Losungen auslosen. Wunderschön, ein Segen durch die Jahre. Aber darf ich sagen, es ist nicht genug. Ihr habt meinen Kindern nie erlaubt. Meine Frau wird es bestätigen. Sie sieht nicht sehr grimmig aus, aber das war grimmig. Rosinen aus Kuchen darf man nicht herausglauben. Das Ganze wird gegessen. Und da gedeiht man. Rosinen essen, schon nett, aber ob es gut ist, das ist das Problem. Nun, ich gebe Ihnen den ganzen Kuchen heute Abend. Und der Kuchen hat einige Stellen drin, die sehr bitter sind. Aber es ist gut, nachdem man was Bitteres gehabt hat, dass dann etwas Süßes kommt. Wenn man ständig Süßes isst, hängt einem zum Hals raus, nicht wahr? So geht's mir wenigstens. Deshalb habe ich das getan. Morgen Abend werde ich ein wenig ausweichen müssen und abweichen von dem Prinzip, weil ich eben in, 5 Abende, das machen muss, was 5 Monate braucht. Ich tue mein Bestes, liebe Freunde. Aber das ist meine heimliche Absicht. Nun, Vers 1.
1 Samuel 20. David kam und sprach vor Jonathan, nachdem er geflüchtet war von dem Prophetenhaus, weil Saul ihn dort gefunden hatte. Und er sprach vor Jonathan, was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was ist mein Vergehen vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er hielt es aus, unangenehm wie es war, in dem Haus des Palastes ständig böse, dicke Luft zu haben. Der böse Geist kam über Saul so oft, und David musste jeden Tag verzweifelt die Laute spielen, nicht wahr, dass der böse Geist vertrieben wird. Und es ist nicht schön, wenn Vater immer bös gelaunt ist. Wenn Vater ungehorsam ist und deshalb, dass dieser Geist über ihn kommt, auch heute ist es nicht schön. Darüber beklagt er sich nicht und er hielt es aus bis dahin. Es gibt sehr viele junge Leute, die das nicht aushalten, obwohl es weit nicht so schlimm ist, wie bei David war. Denn Saul trachtete ihm nach dem Leben. Und da ist es Zeit, sich aufzumachen. Aber bis es so weit war, hatte David Standhaftigkeit, da zu bleiben, wo der Herr ihn hingestellt hat. Haben Sie auch Standhaftigkeit? Zu bleiben, wo Sie sind, in dem Betrieb, wo nur intrigiert wird und wo böse Luft ist und schmutzige Redeweisen. David hielt es aus, bis sie ihm direkt ans Leben gingen. Also das ist das Erste, er war tapfer und standhaft. Er sprach zu ihm, bewahre, sagte Jonathan, du wirst doch nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir zu offenbaren. Warum sollte denn mein Vater nun mir dieses verbergen? Es ist nichts dran. Nun sieht man die rührende Freundschaft. Jonathan wollte David im Haus haben, denn Jonathan war ihm eine Stütze. David war dem Jonathan eine Stütze. Sie hatten sich lieb. Und er wollte nicht, dass David so finster in die Welt reinguckte. Und er sagt, bewahre, das ist nicht so, es ist nichts dran. Denn mein Vater hätte es mir gesagt. Nun, da findet man das unter sehr viel gläubigen Leuten. Die sehen nicht die wirkliche Lage, die hier sehr ernst war, weil sie es einfach nicht verkraften können. Und da leben sie in ein, was wir nennen im Englischen, ein Fool's Paradise. In ein Paradies der Narren. Sie sind nicht böse, sie sind erstens liebe Leute, aber sie wollen die Lage nicht sehen. Weil sie es einfach nicht begreifen können, dass so ist. Es ist auch viel angenehmer, so weiterzumachen, wie man ist. Die Tatsache ist, meine sehr lieben Freunde, dass es sehr viele Kreise gegeben hat in Deutschland, besonders in Württemberg, bis vor 10, 15 Jahren, die es ihren Kindern nicht erlaubt haben zu studieren. Sie sagten, wenn sie zur Universität gehen und Theologie studieren, dann werden sie ihren kindlichen Glauben verlieren. Stimmt's nicht wahr? Und die Tatsache ist, dass ich meinen eigenen Kindern gesagt habe, Kinder, ihr seid gläubig, ihr wollt dem Herrn dienen, aber ich sage euch jetzt, ihr habt jetzt Abitur gemacht, ich bezahle euch das Studium für die Theologie, wenn ihr vorher eine Wissenschaft studiert habt, damit ihr fertig werdet mit dieser lügenhaften Theologie. Aber als Säuglinge, intellektuell gesehen, schicke ich euch nicht hin und bezahle es, dass ihr Theologie macht. Wenn ihr reife Leute seid, meine Tochter und meine drei Söhne, dann schon. Aber meines Erachtens ist es besser, sich zuerst auszubilden in die Fähigkeit zu denken, und dann werdet ihr nicht das tun, was man getan hat und hier getan worden ist. Man fasst die Lage nicht auf, man will sie nicht haben, weil man sie einfach nicht begreifen kann. Die Tatsache ist, dass die Gläubigen, besonders ja, in England auch, aber hier ganz besonders, die Tatsache, die Sachlage nicht wahrhaben wollte, dass die liberale Theologie, wie sie gepredigt wird von gewissen Professoren der Theologie, die ich hier nicht nennen will, einfach so teuflisch ist, dass ein Kind nicht fertig wird damit. Sehen Sie, wenn Sie sie dann zuerst ausbilden, dann schon. Aber wenn der Glaube eines Kindes davon abhängig ist, dass es nichts weiß, und wenn Vater und Mutter glauben, weil sie nicht wissen, wie viele junge gläubige Menschen kenne ich in den Universitäten, die zu Po-Universitate kommen, und sie haben mir direkt das gesagt. Ja, Vater und Mutter, die sind rührende Pietisten und ich hab sie lieb, aber man muss sie ein bisschen bedauern, denn sie sind hinter dem Mond und sie glauben nur, weil sie nichts wissen. Und so war Jonathan hier. Er lebte in einer Situation, die ihm höchst peinlich war, aber er konnte sie nicht wahrhaben. Verstehen Sie? Und ein Christ muss die Situation sehen, wie sie ist. Sonst lebt man in einer Scheinwelt. Nun, lasst uns mal sehen, wie sich das entwickelt. Es ist nichts dran. Gucken Sie mal, wie David hier dran geht. Es ist eine peinliche Lage, denn Jonathan steht zwischen David und Saul. Und Saul ist der König, David ist der kommende König, und Jonathan steht dazwischen. Seine Lage ist sehr peinlich. Nun merken Sie bitte die Weisheit, mit der David diese Situation auffasst. Er sagt, David erwiderte, dein Vater, Jonathan weiß wohl, dass du mir zugetan bist. Er fängt nicht eine entzündliche Rede an. Er weiß wohl, dass du mir zugetan bist. Und so wird er denken, Jonathan darf das nicht erfahren. Es könnte ihn bekümmern. Ihr lieben Leute, war das nicht lieb, solche guten Gedanken einem bösen König zuzumuten, zuzudenken? War das nicht lieb, das zu sagen? Er hätte sagen, dein Vater ist ein Bösewicht und ein Mörder und ich muss nur aus dem Weg. Nein, sagte er, er wird das nicht sagen, weil er meint, dass er seinen Sohn betrüben könnte. Das war mehr als eine milde Antwort, die den Zorn abwendet, nicht wahr? In dieser heiklen Situation, wo es um Leben und Tod ging. Da erwiderte David, dein Vater weiß wohl, dass du mir zugetan bist. So wird er denken, Jonathan darf nicht daran das erfahren, ich könnte ihn bekümmern. Aber so wahr der Herr lebt, jetzt kommt die nackte Wahrheit raus, so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Ganz ruhig gesagt, nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. David musste oft Schritte machen, um dem fliegenden Speer aus dem Weg zu gehen. Ihm mussten sehr schnelle Schritte sein, nicht wahr? Nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David, nun David, was begehrst du denn von mir? Er wartete, bis die Situation richtig war, dann sagte, nun sag mir, was sollen wir da machen? David sprach zu Jonathan, siehe, Jonathan, das ist der Grund, warum wir zusammengekommen sind. Morgen ist Neumond. Da sollte ich mit dem König zu Tische sitzen. Aber lass mich, damit ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend. Wenn dann dein Vater mich vermisst, jetzt merken Sie, so sprich, David hat sich von mir ausgebeten, nach seiner Heimat Bethlehem zu eilen, weil dort das Jahresopfer für das ganze Geschlecht stattfindet. Nun, wenn der älteste Bruder dem jüngsten Bruder eine Botschaft schickte, die Sippe hat ein Jahresfest, dann war es Sitte in Israel, dass das jüngste Kind, die jüngeren Kinder, gehorchten und kamen. Diese Einladung zu dem Opferfest war verbindlich. Und das war so bekannt in Israel, dass Saul gewusst haben, wenn so eine Einladung geschah, David gehen musste.
Aber natürlich, die Schwierigkeit ist die, dass es eine Lüge war.
Es war eine Erfindung. Vielleicht, wie man sagt, eine Notlüge, wie man im Englischen sagte, eine weiße Lüge, nicht wahr? Aber eine Lüge war es. Und wissen Sie, Gott und Jesus sind die Wahrheit. Und Sie müssen bedenken, dass David in der Ausbildung ist. Und eins der nötigen Sachen bei unserer Ausbildung ist die absolute Wahrhaftigkeit Gott und Menschen gegenüber, auch zu unserem eigenen Schaden. Ich kann immer, ich will nicht zu Gerichte sitzen über David, der war ein Mann nach Gottes Herzen, aber auch Jesus, Vorsicht, Vorsicht, Jesus lernte Gehorsam durch das, was er erlebt. Und hier finden wir David in Not, er leidet. Und hier ist es, wo er Gehorsam lernen muss. Und wir werden sehen, er hat weiterhin, gleich in diesem Kapitel, gelogen. Und durch diese Lüge, die er Ahimelech gegenüber tat, starb Ahimelech und 70 andere Priester. Und da lernte er, was der Preis ist von Unwahrhaftigkeit. Und hier war ein Kind Gottes unwahrhaftig. Nun versuchen Sie mir bitte nicht weiszumachen, dass alle Kinder Gottes wahrhaftig sind. Ich würde das nicht von mir sagen. Ich kenne mein eigenes Herz. Man kommt in ein bisschen Not, man sagt etwas, da denkt man nachher, oh ihr lieben Leute, das verunreinigt mich. Das Beste ist, dass man hingeht und es bekennt. David tat das zweite Mal und da gab es ein Blutbad in Israel darüber. Das erste Mal ist er darüber hinweggekommen, aber es war eine Lüge. Und deshalb diese Erziehung für hohe Ämter, dass man so wahrhaftig wird, wie Jesus wahrhaftig war. Wer kann mir eine Sünde zeigen, sagt er. Und nicht einmal die Pharisäer konnten das tun. Ja, also sagt er dann, gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Gerät aber Saul in Zorn, so wisse, dass das Unheil bei ihm beschlossen ist, so übe nun Barmherzigkeit an deinem Knecht. Denn du hast mit deinem Knecht einen Gottesbund geschlossen. Ist aber eine Schuld an mir, so töte du mich. Warum wolltest du mich zu deinem Vater bringen? Die beiden haben nicht gesehen, dass der schuldig ist. Es ist vielen ganz unbewusst, dass die kleinen Unwahrhaftigkeiten Gott und den Heiligen Geist betrüben. Ich meine nicht, dass man pedantisch sein muss. Aber wahrhaftig und transparent muss man sein. Und die haben die beiden es nicht gemerkt. Denn Jonathan hat mitgemacht. Ja, warum wolltest du mich zu deinem Vater bringen? Er hatte Angst, David, dass Jonathan in seiner Liebe versuchen würde, ihn mit Saul wieder zusammenzubringen. In seiner Liebe in Hoffnung Frieden zu machen. Nun, es war fest beschlossene Sache, dass Saul den David hasste, weil er fest klammerte an seinem Amt. Und David sagt, versprich, dass du mich nicht zu deinem Vater bringst, liebest, tötest du mich selber. Und Jonathan sprach, bewahre, vielmehr, wenn ich merken sollte, dass bei meinem Vater beschlossen wäre, das Unheil über dich zu bringen, sollte ich es dir nicht anzeigen? David aber sprach zu Jonathan, wenn es mir nur jemand anzeigen wollte, wenn etwa dein Vater hart antwortet. Jonathan aber nun sprach zu David. David war ängstlich darüber, dass der Vater Saul hart antworten würde zu Jonathan und dann aus Liebe würde Jonathan die ganze Härte nicht wiedergeben. Und er wollte da klare Wahrhaftigkeit haben. Jonathan nun sprach zu David, hier ist ein schönes Wort, passen Sie auf. Komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Und die beiden gingen aufs Feld hinaus. Wissen Sie, ich habe sehr oft festgestellt, dass wenn die Leute aufs Feld, muss meine Teleskope ansehen, zu sehen, ob jemand schläft hier, denn hier ist ein wichtiges Wort. Ich habe festgestellt, dass wenn man auf die Berge geht, es zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt denen, die alpine Skifahren, und die sausen und sausen mit 1000 Kilometer die Stunde, nicht ganz, aber die schwarze Piste runter. Und wenn jemand im Wege ist, dann schimpfen sie, und sie schimpfen miteinander und sie kommen erschöpft nach Hause und dann trinken sie Kaffee. Das ist die eine Art. Die andere Art, ihr habt diese Beobachtung gemacht, nicht nur im Berner Oberland, sondern überall da oben. Die andere Art sind die lieben Leute, sie sind meist 30, 40, 50 Jahre alt, und sie nehmen ihre Langlaufskier und sie gehen durch das Land und sie genießen die Berge, nicht wahr? Und sie laufen 10, 20 Kilometer ganz gemütlich über die Berge und sie grüßen alle, die kommen, und sie reden mit allen, die schwatzen und die lachen und freuen sich des Lebens. Hier haben wir Leute, die ein schweres Problem haben. Es geht um Leben und Tod. Es geht ums Ende einer Freundschaft, denn Jonathan stirbt. Die gehen aufs Land, aufs Feld. Wenn sie schwere Probleme haben, ist es sehr oft gut, in Gottes Natur zu gehen. Wenn sie es können, tun sie das. Es entlastet einen. Wissen Sie, man findet nicht Terroristen, Leute, die töten und all das, die sich freuen an den Blumen und Bergen. Die sind in den Städten, wo sie getrennt sind von Gottes Natur. Haben Sie das nicht festgestellt? All diese komischen Theorien, die wir gehabt haben, bei der Frankfurter Schule zum Beispiel, lesen Sie, was da gemacht wird, sind Doktrinen der Stadt. Hier haben Sie Leben um Leben und Tod zu entscheiden. Die beiden gehen raus in Gottes Natur. Ich finde das doch so schön. Und ein Spaziergang am Thunersee zwischen Faulensee und Spiez. An einem Abend mit ganz pro Universität, 100 Leute, ich fahre die 70, 100 Leute. Wenn der Mond scheint und die Berge glitzern, nicht wahr? Mondschein auf dem Schnee, dann kommt man zu den schönsten Gesprächen, die es überhaupt gibt. Das Rauschen des Sees, nicht wahr, da? Und das Schreien der Möwen, da, es gibt diese kleinen Möwen auf dem See. Ach, das ist so schön. Dann das Wasser hört man. Und dann kommt man zurück, man liest die Bibel zusammen. Und da ist eine ganz andere Ambiance, wie die Franzosen sagen, unter den Leuten. Sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und dann sprach Jonathan zu David: Der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, was ich sage. Die besten Gespräche, nachdem man Bibelarbeit und wissenschaftliche Vorträge gemacht hat, sind die draußen im Sonnenschein oder abends beim Lagerfeuer, wo man Würstli kocht und all das, nicht wahr, und brät, da kommen die Sachen. Die Leute gucken einen an, aber es ist nicht so hell vielleicht am Abend, nicht wahr, da kommt man auf alle Geheimnisse des Lebens. Es ist doch so schön, das. Und das sind Stunden, die niemand vergisst. Und hier unter diesen, in dieser Atmosphäre, fängt Jonathan seine Rede an. Der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, wenn ich morgen um diese Zeit meinen Vater ausforsche und es steht gut für David, so werde ich alsdann sicher zu dir senden und es dir offenbaren. Ich verspreche dir zu sagen, wie es wirklich ist. Ich selber sage, es ist nichts dran. Aber wenn ich morgen erfahre, dann sage ich dir auch gegen meinen Willen. Das ist ein sehr schönes Wort. Der Herr tue dem Jonathan dies und das, wenn mein Vater das Unheil über dich beschließt, so will ich es dir offenbaren. Wie die Amerikaner sagen, I'll tell it you like it is. Ich sage es dir, wie es wirklich ist. Über dich beschließt, so will ich es dir offenbaren und dich ziehen lassen, dass du ungefährdet von dannen gehst. Ich halte dich nicht auf hier, weil du mein Freund bist, wenn das dich gefährdet. Also ich stelle meine eigenen Wünsche zurück. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und möchtest du, hier kommt die Vorahnung, und möchtest du, wenn ich noch lebe, oh, möchtest du dann doch Barmherzigkeit des Herrn an mir üben? Die Vorahnung noch einmal, wenn ich aber sterbe, oh, so entziehe niemals meinem Haus deine Huld. Und man sieht, wie David das später getan hat. Denn kurz darauf ist Jonathan gefallen im Krieg. Und man sieht, wie David das ganze Land durchforscht, um jemanden zu finden von Jonathans Haus, an dem er Huld und Barmherzigkeit üben konnte. Was schließe ich? David war ein treuer Mann. Was unter Gläubigen am besten von Gott geschätzt wird, der Herr verlangt nichts von dem Knecht, als dass er treu erfunden wird. David war treu, er hielt diesen Eid, nachdem Jonathan tot war. Meinem Haus deine Huld. Und wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgt, so möge nicht der Name Jonathans neben dem Haus Davids ausgerottet werden. Wohl aber möge der Herr Rache üben an den Feinden Davids. Dann schwur Jonathan dem David noch einmal, weil er ihn liebte. Denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist nun Neumond. Da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Übermorgen aber wird man dich erst recht vermissen. Dann komme an den Ort, wo du dich versteckt hast, am Tag jener Tat. Sie hatten einen geheimen Ort, den wir schon besprochen haben. Du gehst dorthin, wo das ist. Er nennt es nicht, weil es ein Geheimnis war zwischen den beiden. Und die Wände hatten dort und auch die Wälder Uhren, nicht wahr? Das wusste er auch. Und setze dich neben den Erdhaufen dort. Ich aber werde übermorgen mit Pfeilen nach seiner Seite schießen, als ob ich für mich nach einem Ziel schösse. Dann werde ich den Burschen schicken. Geh, suche den Pfeil. Sag ich nun zu dem Burschen, siehe, der Pfeil liegt herwärts vor dir, hole ihn, so komm, denn es steht gut für dich und hat keine Gefahr. So wahr der Herr lebt, sage ich aber zu dem Jüngling, siehe, der Pfeil liegt hinwärts vor dir, so gehe, denn der Herr heißt dich gehen. Was wir aber, ich und du, miteinander geredet haben, siehe, da ist der Herr Zeuge zwischen mir und dir ewiglich. Und da versteckte sich David auf dem Feld. Die haben das so gemacht mit diesem Zeichen, weil David nirgendwo sicher war. Alles wurde Saul irgendwo hinterbracht. Wir haben das gesehen, wie bei die KGB dort, nicht wahr, in Jerusalem. Da gingen sie aufs Fenster, da wurde kein Wort gesagt, und da wüsste David, wenn andere Leute vorbeikämen, dass die Worte zwischen den beiden nie gefallen waren, und niemand könnte es dann Saul berichten. Also das ist die Idee. Als nun der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Der König saß an seinem Platz wie immer, auf dem Platz an der Wand. Jonathan ihm gegenüber und Abner an der Seite Sauls. Wahrscheinlich wollte Saul dafür sorgen, dass die Wand hinter ihm war und kein Mensch, nicht wahr? Und so war die Stimmung dort bei dem königlichen Palast. Davids Platz aber blieb leer. Und an diesem Tag, wie Jonathan vorausgesehen hatte, sagte Saul nichts, denn er dachte sich, es ist ihm etwas widerfahren. Er ist wohl nicht rein, denn die Gesetze der Reinheit waren sehr streng. Wenn mein Körper nicht rein war, durfte man nicht zum Fest gehen. Es ist wie bei uns das Abendmahl, nicht wahr? Wenn etwas ist, darf man nicht zum Herrn gehen, an seinen Tisch, ohne dass das gebeichtet worden ist und weggetan. Sonst versündigt man sich an dem Leib des Herrn. Und sie hatten ihre Gesetze dort, die ein Vorbild des Abendmahls sind hier. Und er dachte das erste Mal, als war David wahrscheinlich nicht rein. Und da der Bub sehr ernst nimmt mit den Gesetzen Gottes, kann ich es nicht verlangen, dass wenn ihm etwas widerfahren ist, dass er körperlich nicht rein ist, dann darf er nicht hier sein. Und es wäre dumm, wenn ich da einen Aufstand machen würde. Als aber am Tag nach dem Neumond Davids Platz noch leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute? Denn er hätte sich dann reinigen lassen können, nicht wahr? Hätte sich reinigen können am zweiten Tag. Warum ist er leer geblieben? Und er ist nicht zu Tisch gekommen. Jonathan antwortete Saul, David hat sich bei mir um Urlaub nach Bethlehem gebeten und sagte, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer im Ort und meine Brüder haben mich dazu entboten. Und nun, wenn du mir wohlgesonnen bist, lass mich doch fort, meine Brüder zu sehen. Darum ist er nicht zu Tisch des Königs gekommen. Und wahrscheinlich hat Saul die Unwahrhaftigkeit gewittert. Ich war, wenn man die Wahrheit sagt, ist man transparent. Aber wenn es so nicht so transparent ist, dann ist man dem Abgrund nahe. Dann sehen Sie die Reaktion sofort. Hören Sie mal zu. Da entbrannte der Zorn Sauls wider Jonathan. Und er sprach zu ihm, du Sohn einer Zuchtvergessenen. Und das war ein sehr böses Wort, von seiner Mutter zu sagen. Ein sehr böses Wort. Sehen Sie, ein böser Geist in einem Menschen ist wie ein Streichholz, das angezündet wird in der Nähe eines Pulverfasses. Pulverfass geht sofort in die Luft mit riesigem Knall. Ein Streichholz ist ein sehr nützliches Instrument sonst. Aber dort unter diesen Umständen, wo das Pulverfass da ist, muss man selbst sehr vorsichtig sein mit Streichhölzern. Sonst sind sie gute Diener, Streichhölzer. Und hier war der Mann einfach geladen und das Geringste schob ihn in das Entropieloch, für die, die wissen, was ein Entropieloch ist. Das Ganze ging in Flammen auf. Ja, aber so zu reden von seiner Mutter war bös. Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch dein Königtum Bestand haben. So sende nun hin und lass ihn zu mir herholen, denn er ist ein Kind des Todes. Du wirst wissen, wo er ist. Hol ihn. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er denn getan? Da zückte Saul als Antwort den Speer gegen Jonathan, um ihn zu treffen. So geballt war der Zorn des bösen Geistes in ihm. Nun merkte Jonathan, er wollte es nicht wahrhaben. Jetzt merkt er es, dass es bei seinem Vater beschlossene Sache war, David zu töten. Und Jonathan stand auf von dem Tisch in glühendem Zorn und aß an jenem zweiten Tag des Neumondes nichts, denn er war um David bekümmert, weil sein Vater ihn geschmäht hatte. Und David war so hochgehalten von Jonathan, dass er einfach das nicht vertragen konnte, dass sein Name missbraucht wurde. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie nicht schlafen nach dieser langen Rede, stelle ich Ihnen eine Frage. Wenn der Name von Davids größerem Sohn, Christus, denn das Bild von Christus im Alten Testament ist David. David, Christus ist Davids Sohn. Wenn Sie hören, dass in den Medien und in den Zeitungen der Name Christi geschmäht wird, missbraucht wird, was für ein Vorgang geht in Ihrem Herzen vor? Sie haben sehr gut gesehen bei Jonathan, das konnte er nicht vertragen. Das vertrieb ihn den Appetit. Wenn Sie bedenken, dass Jesus der König der Erde wird und sein Name missbraucht wird, als ob er Schmutz wäre, was ist die Reaktion bei uns? Daran können Sie prüfen, wie Sie den Charakter Jesu liebhaben oder nicht. Es ist sehr wichtig, dass man merkt, dass in unserer Gegend nicht geflucht wird über den Namen Gottes. Ich habe sehr oft in der Eisenbahn in England, als ich hin und her nach London fuhr, ich fuhr oft mit einem gläubigen Freund. Und wissen Sie, wir waren sehr bekannt als gläubige Leute. Und unsere Kollegen kamen mit dem gleichen Zug. Aber einmal ist es rausgeplatzt. Die beiden sind hier drin. Pass auf. Warum ist mir peinlich? Nur wir hatten keinen Kragen an. Ich war, wie die englischen Pfarrer das tragen. Aber die haben gemerkt, irgendwie ist das nicht richtig. Haben Sie in Ihrem Büro so eine heiligende Wirkung oder nicht? Ich meine nicht falsche Frömmigkeit, das meine ich gar nicht. Ich meine nicht, dass Sie zimperlich sind oder so etwas. Aber dass eine heilige Atmosphäre ist, dass man merkt, es ist nicht richtig, das zu tun bei denen. Ein sehr guter Prüfstein. Oder wenn Sie im Büro sind und miteinander nicht mehr mitmachen, in allen Dingen, dann wird man keine Notiz von Ihnen nehmen. Aber wo wird man Notiz nehmen, wenn gewisse Witze nicht belacht werden und belohnt werden mit Applaus? Es gibt eine Zeit, wo man sagen muss mit Königin Victoria, sie saß am Tisch und da haben sie in dem königlichen Palast, in Buckingham Palast, da haben sie einmal probiert, Ausländer, die nicht wussten, wie die alte Dame, die sehr proper war, sie haben einmal einen schmutzigen Witz gerissen über Frauen. Und sie stand da und sie sagten, an meinem Tisch amüsieren wir uns über solche Dinge nicht. Sonst haben wir Humor, aber für Schmutz nicht. Und da war es erledigt. Das hat man nie wieder probiert. Und da sieht man das hier mit Jonathan. Probieren Sie das, es ist ein guter Prüfstein. Am Morgen aber ging Jonathan mit einem jungen Burschen aufs Feld hinaus, wie er mit David verabredet hatte. Er hielt sein Wort. Was er gesagt hat, das tat er. Wie oft finde ich, oh, ich hab's vergessen. Nun, ich bin vergesslich selber, aber dafür habe ich eine gute Frau, die nicht vergesslich ist und sie stupst mich rechtzeitig, nicht wahr? Nicht vergessen, wenn man versprochen hat. Und er sprach zu dem Burschen, lauf und suche mir die Pfeile, die ich abschieße. Während der Bursch lief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Bursche an den Ort kam, wo der Pfeil lag, den Jonathan abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Burschen nach, der Pfeil liegt ja hinwärts von dir. Und Jonathan rief dem Burschen nach, schnell, eile dich, steh nicht still. Und da las der Bursch Jonathans die Pfeile auf und brachte sie seinem Herrn. Aber der Bursche wusste nichts davon. Das wäre draußen gewesen im Nu, hätte es verstanden. Aber die beste Methode ist, dass es nicht verstand. Und so ist das geschehen hier. Da gab Jonathan seine Waffen dem Burschen und sprach zu ihm, geh, trag sie in die Stadt. Während nun der Bursche heimging, erhob sich David neben dem Erdhaufen, und er warf sich auf sein Angesicht zur Erde, und er verneigte sich dreimal, und sie küssten einander und weinten umeinander über die Maßen. Und Jonathan sprach zu David, zieh hin in Frieden, ich wollte es nicht wahrhaben, aber es ist wahr, was wir beide einander im Namen des Herrn geschworen haben. Da ist der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Nachkommen und deinem Nachkommen ewiglich. Und so machte sich David denn auf und zog hinweg. Und Jonathan kehrte in die Stadt heim. Soweit dieses Kapitel. Das ist die eine Seite der Geschichte. Jetzt kommt gleich die andere Seite dieser Geschichte. Und die ist sehr, sehr, sehr lehrreich. 21. 1. Samuel 21. David kam nach Nob zu dem Priester Ahimelech. Und Ahimelech aber ging David erschrocken entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du denn allein und ist niemand bei dir? Du bist ein Oberster des Heeres Israels und du hast keine Soldaten und keine Offiziere bei dir. Warum ist niemand bei dir? Jetzt passen Sie auf. Hier kommt alte David wieder zum Vorschein. David antwortet dem Priester Ahimelech: Der König hat mir etwas aufgetragen und zu mir gesagt, niemand darf von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir aufgetragen habe. Aus heiterem Himmel erfunden. Das war alles andere, als was es wahr war. David war in einer Notlage und Notlagen erzeugen Notlügen. Und diese Notlüge stieß David zurück in die alte, unerlöste Person, die er sein könnte, die er hätte nicht sein müssen. Ja, nichts von einem Geheimnis, nichts von dem, was er sagte, dem Ahimelech. Die Folgen sind schrecklich. Darum habe ich auch meine Leute dahin und dorthin beschieden. Was für Leute? Waren doch keine. Nun, hast du vielleicht 5 Brote zur Hand? 5 Brote? Die Brote waren so groß, genug für eine halbe Armee. 5 Brote hast du, Ahimelech. Das hat er getan, um seine Lüge zu unterstützen. Ich brauche Brote für meine Leute. Die Frau, ich habe sie nicht hier, natürlich, die sind ein bisschen weiter, aber ich habe sie nicht hergebracht. Aber gib sie mir, ich brauche sie für meine Leute. Er brauchte keine 5 Brote. Das war alles im Dienst einer kleinen, wenn Sie wollen, Notlüge, wenn man das sagen kann. Und der Priester antwortete David, der war sehr, sehr perplex über diese Situation. Ich habe hier, David, kein gewöhnliches Brot zur Hand. Es ist bloß heiliges Brot da. Er bat um 5 große Brote gebeten und hat jetzt die kleinen heiligen Schaubrote bekommen. Das hat ihn auch, war ihn auch unerwartet. Wenn sich nur die Leute der Weiber enthalten hätten, denn sie durften die Schaubrote nicht nehmen, wenn sie körperlich nicht rein waren. Und er sagte, also die großen Brote, die wir essen bei den Priestern hier, die habe ich nicht, sind alle weg. Aber die kleinen Schaubrote, die kannst du haben, wenn du willst, aber nur, wenn du rein bist. Und er sagte, ja, also gut. David erwiderte dem Priester, bewahre, schon seit einiger Zeit waren uns Weiber versagt. Als ich auszog, waren die Leiber der Leute rein. Welche Leute? Sehen Sie, wie man fantasieren kann. Und man rutscht rein, wenn man in so eine Situation, eine schwere Notlage ist, denn es ging um sein Leben. Ich will David nicht richten. Es war eine schwere Notlage, aber man hätte eine bessere Art finden müssen, denn es kostet Ahimelech das Leben, diese Lüge. Ja. Und doch waren uns die Leiber der Leute rein, und doch handelt es sich nur um ein gewöhnliches Unternehmen. Welches Unternehmen? Er war auf der Flucht und wollte es dem Mann, zu dem er in Vertrauen kommt, hinter das Licht führen. Wie viel mehr werden sie heute rein sein am Leibe? Also, weil die Zeit vergangen ist, da gab ihm der Priester heiliges Brot. Und einem Mann, der solche Unwahrhaftigkeiten sagte, weil kein anderes da war als das Schaubrot, das man vor dem Angesicht des Herrn wegnimmt, um frisches Brot aufzulegen an dem Tag, wo man das alte wegnimmt. Nun befand sich, jetzt kommt das Schreckliche raus, nun befand sich aber dort an jenem Tag, eingeschlossen vor dem Herrn, einer von Sauls Knechten, namens Doeg, und er war ein Edomiter, der oberste der Hirten Sauls, und er war da in einem Gelübde abzusitzen, nicht wahr? Das haben sie getan. Und David sprach zu Ahimelech, hast du nicht hier einen Speer oder ein Schwert zur Hand? Merkwürdig. Wenn er all diese bewaffneten Leute bei sich hatte, die versteckt waren und die das Brot brauchten und all das, was brauchte er, ein Speer oder ein Schwert? Hast du nicht ein Schwert zur Hand? Ich habe nämlich weder mein Schwert noch meine Waffen mitgenommen, da der Auftrag des Königs dringend war. War schon dringend, aber es war nicht so direkt ein Auftrag des Königs. Der Priester sprach, siehe, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, ist hier hinter dem Ephod in ein Tuch eingewickelt. Eigentlich dein Schwert, aber du hast es vor den Herrn gebracht, wie du damals Goliaths Kopf vor den Herrn gebracht hast. Und es ist noch hier hinter dem Ephod in einem Tuch eingewickelt. Willst du es an dich nehmen, so nimm es. Ein anderes außer diesem ist nicht da. David sprach, es gibt nicht seinesgleichen, reich es mir. Und das Schwert Goliaths, die Macht symbolisch des Feindes, den er überwunden hat, nimmt er in seine eigene Hände in seine Notlage. Er sagt vollkommen zurück in den Zustand, aus dem er rausgekommen ist. Er hat diesen Feind überwunden. Und mit diesem Schwert hatte dem Feind den Kopf abgehackt. Und jetzt nimmt er in seiner schweren Not, greift er zurück zu den Waffen des Fleisches. Er war nicht fähig, wirklich mit diesem Schwert umzugehen, war sehr schwer, für einen Riesen gebaut, passte ihm nicht. Doch in seiner Lage grapscht er nach der Hilfe dieser Welt. Nun, sehr viele Christen, wenn sie in solche Lagen kommen, die vergessen ihre Geistlichkeit und sie greifen zurück zu den Waffen des Fleisches. Und das hat David getan mit diesem ganzen Kapitel, das ich hier vorlese. Und da machte sich David auf. Und er floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat. Nun, wo kam Goliath her? Flog zu dem König des Mannes, den er ermordet hatte. Nun, es ist wahrscheinlich, dass er Familienbeziehungen hatte zu Achis. Wahrscheinlich hatte Isai ein Verhältnis gehabt oder als Frau gehabt mit einer Tochter von Achis. Wir wissen das nicht ganz genau, aber es wird vermutet historisch gewesen. Denn David fühlte sich vertraut genug, um zu Achis, dem König von Gat, wo die Philister wohnten, das war ihre Fürstenstadt, zu gehen. Und da geht er zu ihm. Sehen Sie, er geht ganz zurück. König von Israel fällt über zu den Feinden von Israel, dorther, wo eben Goliath herkam. Das kann uns allen passieren. Wissen Sie, wir machen alle, wenn wir wirklich ernsthaft die Wege des Herrn gehen und durch Leiden Gehorsam lernen sollen, lernen wir durch Leiden Ungehorsam. Beide Wege sind möglich. Und wir müssen den Herrn sehr um Stärkung des Willens bitten, dass wenn die Leiden kommen, wie ich gesagt habe in der Universität gestern, dass es nicht Flip wird, sondern Flop, für die wissen, was das bedeutet. Dass man nicht die falsche Entscheidung macht, sondern die richtige Entscheidung. Und der arme, gute Mann, in seiner Not, das erste Mal auf der Flucht vor dem König, der greift zu den Waffen des Fleisches. Und Achis und die Diener des Achis sprachen zu diesem: Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von dem sie in Reigen singen? Oh, jetzt kommt das bekannte Lied wieder raus. Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende, darunter Goliath. Ist das nicht der Mann? David. Er ist in das falsche Lager gekommen, durch seine Handlungsweise. Wenn Sie in das falsche Lager gekommen sind, liebe Freunde, verzagen Sie nicht. Bessere sind als Sie, sind in so ein Lager gekommen. Und Sie sind wieder rausgekommen, wenn Sie den Weg rausfinden. Aber jetzt gucken Sie, wie David noch tiefer reinsinkt. Ich sage Ihnen, ein Heiliger, auch im Reich Gottes heute, ist nicht ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat. Ist nicht ein Mensch, der nicht gesündigt hat. Es ist ein Mensch, der Fehler gemacht hat und gesündigt hat und davon gelernt hat und der Sünde abgesagt hat. Wenn die Sünde sie nie versucht hat, können sie nicht so absagen. Aber wenn sie versucht werden wie David und reinfallen, dann müssen sie wieder rauskommen. Und er ist wieder rausgekommen und König geworden. Wenn sie verzweifelt sind und depressiv sind, dann wissen sie, 15% von den gewöhnlichen Gemeindegliedern, die in die Kirche kommen, sind depressiv. Ich sage immer zu den Depressiven, dass sehr oft bei Depressiven sind sie intelligent. Also freuen Sie sich, wenn Sie depressiv sind, Sie haben eine Möglichkeit, intelligent zu sein. Ein Grund zum sich freuen, nicht wahr? Aber bedenken Sie, wenn man unten liegt, die eigentliche Sünde ist, unten liegen zu bleiben und nicht wieder aufzustehen. Und jetzt müssen wir mal gucken und sehen, wie David wieder aufstand. Aber es geht ein bisschen tiefer, bis wir das finden. Diese Worte beunruhigten David sehr, und er fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Daher stellte er sich wahnsinnig. Und er tat unter ihren Händen wie ein Rasender. Und er trommelte gegen die Türflügel und ließ den Geifer in den Bart triefen. Da sprach Achis zu seinen Dienern: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Achis hätte ihn nicht gehen lassen, hätte er gemeint, dass er rauskommen würde und Kriege gegen die Philister erfolgreich führen würden. Und deshalb fiel David rein. Und von seiner fleischlichen Gesinnung dachte er: Wenn ich verrückt tue, dann würde er mich gehen lassen. Denn er war drin, er war in der Burg. Nun, was für eine Methode von dem König von Israel. Und ließ den Geifer in den Bart riefen. Da sprach Achis zu seinen Dienern: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich etwa nicht Verrückte genug, dass ihr den herbringt, mich mit seiner Verrücktheit zu belästigen? Der soll in mein Haus kommen. Und er stieß ihn aus, und das ist gar, was David wollte. Aber ich sage nicht, dass es eine gute Methode war. Ich rate es Ihnen nicht, es zu versuchen. Es braucht nämlich sehr große Kunst, wirklich verrückt zu tun. Und wenn Sie einen Arzt vor sich haben und er sieht, und Sie es nicht sind und simulieren, wird er es rausbekommen und Sie einsperren lassen. Aber Achis ließ ihn gehen. Da ging David von dannen. Jetzt kommt etwas Schönes. Wirklich was Schönes. Passen Sie auf. Da ging David von dannen und er kam in die Höhle von Adullam. Er ist jetzt reduziert auf Höhlen und nicht auf Häuser, kann nicht mehr in Häuser gehen. Er geht in die Höhle von Adullam, und als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie zu ihm dorthin und es sammelten sich um ihn alle, die bedrängt, verschuldet oder verzweifelt waren. Gehören sie in die Kategorie? Sind sie bedrängt, David ist auch bedrängt. Sind sie verschuldet? David war auch, hatte nichts mehr. Und da kamen all die Leute, die in Not waren, zu ihm. Jesus kennt, was Not ist. Und deshalb sammeln sich zu Jesus wie ein Magnet alle diese Leute, die das gemeinsam haben. Deshalb sagt er zu uns, komm und her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn er war mühselig, hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und er war auch beladen, denn er nahm unsere Sünde auf sich. Und es sammelten sich zu ihm alle, die bedrängt, verschuldet oder verzweifelt waren. Und er wurde ihr Hauptmann. Er hatte die Hauptarmee Israels unter sich und marschierte von einem Sieg zum anderen. Und jetzt hat er eine verächtliche Menge von Verschuldeten, Armen, Bedrängten und Depressiven um sich. Ich habe mich sehr oft gefragt, warum man so viele depressive Leute in der Kirche findet. Ich mache Seelsorge, nicht wahr, bei den Männern. Meine Frau macht es bei den Frauen. Und wissen Sie, der Prozentsatz von Depressiven in der Gemeinde Gottes ist horrend. Warum? Es ist nur dadurch zu erklären, dass solche Leute wissen, dass sie einen Hirten haben müssen. Und sie wollen einen Hirten haben, der sie versteht. Und hier ist in David ein Mann in der gleichen Situation wie diese Leute. Und natürlich kommen sie zu ihm. Ich halte es für ein gutes Zeichen, wenn man in der Gemeinde Gottes so viel Kranke, so viel Depressive, so viel Arme, geistlich Arme findet. Denn da sind sie angezogen wie ein Magnet durch Jesus. Und er wurde ihr Hauptmann. Also erschrecken Sie nicht, wenn der Hauptmann unserer Gemeinde Jesus allerlei in seine Gemeinde hat, die wirklich krank sind. Viele sind abgestoßen. Sagen, warum sind die Intellektuellen nicht da? So ganz klar. Nur die Kranken bedürfen eines Arztes. Und bei ihm findet man den rechten Arzt. So wurde David also der Hauptmann von diesen Leuten. Verschuldet und verzweifelt waren. Und er wurde ihr Hauptmann. Es waren bei ihm ungefähr 400 Mann in dieser Höhle. Das sprach sich sehr schnell herum. Hier ist ein guter Hauptmann, der versteht uns. Von da zog David nach Mizpeh in Moab und sprach zum König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir tun will. David konnte nicht dort bleiben, denn Saul wird das erfahren, wo er ist. Und wenn er seine alte Mutter und seinen alten Vater, der zu Zeiten Sauls hochbetagt war, erwischt wird in dieser Höhle von Adullam, dann wird der alte Vater getötet mit all den anderen. Und hier finde ich was Schönes an David, der sorgte für die alten Eltern. Er nahm sie ins Ausland und ging zu einem Freund, der zuverlässig war in dieser Hinsicht. Er ging zu dem König von Moab und die Eltern blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Solange David auf der Flucht war, konnte die alte arme Mutter das nicht tun. Auch der alte arme Vater nicht. Und da brachte sie in Sicherheit. Was hat Jesus getan? Am Kreuz. Was war fast das Letzte, das er tat, wie er dahin? Was sagte zu Johannes? Siehe, das ist deine Mutter. Jesus war Davids Sohn. Und als David ausgestoßen war, sah, dass seine Eltern das nicht konnten. Er war jung. Deshalb versorgte er seine Eltern. Ich halte es für ein Zeichen der Dekadenz unserer Gesellschaft, dass man Vater und Mutter nicht versorgt. Jesus hat das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, wer sagt, Raka, es ist dem Herrn gegeben, das Geld,
sagten die Pharisäer, der braucht seine Eltern nicht zu versorgen. Wenn du es dem Tempel gibst, dann bist du exempt. Du brauchst es deinen Eltern nicht zu geben. Und Jesus hat gesagt, sie machen das ganze Gesetz und die Propheten kaputt dadurch. Die erste Verpflichtung ist der Haushalt Gottes, die Kinder auf der tieferen Seite, auf der jüngeren Seite und die Eltern auf der höheren Seite, die höhere Seite, die Seite, die dem Himmel am nächsten ist, denn sie werden erst heimgehen, nicht wahr? Und das Wachstum von all den Altersheimen in Amerika und in England ist so horrend, dass man keinen Platz findet für alte Leute. Die sind alle stoppevoll. Ich kenne einen Mann, der Leiter war in einer Gemeinde in England, ein guter Freund von mir, und er hat all seinen 7 Kindern die absolut tipptoppste Erziehung gegeben, in den teuersten Schulen, er ist ein gläubiger Mann, gegeben, die es gibt. Und es sind 7 Familien da von diesen jungen Leuten. Und sie haben in diesen Häusern sogar Kellner und sogar Hilfe im Haushalt, denn sie haben so viel Geld, sie wissen nicht wohin. Sie haben den alten Vater, als er 85 Jahre war, und er hat viel mit mir in der Schweiz evangelisiert. Und viel, viel. Er hat Hunderttausende deutsche Gefangene, POWs, nach dem Krieg, mit mir evangelisiert und die Arbeit finanziert. Denn er war ein guter Geschäftsmann und konnte es tun. Opfert sich vollkommen auf. Und es findet sich unter seinen Kindern, die sicher gläubig sind, keine einzige Familie, um den alten Witwer aufzunehmen. Er ist 300 Meilen von zu Hause. Mutter sehen allein, niemand besucht ihn. Wir sind durch ganz England gefahren, als wir vor einiger Zeit da waren. Wir haben den alten Mann, der fast bettlägerig, besucht. Was hat er sich gefreut, dass wir herübergekommen sind von Liverpool auf die Westküste nach Grimsby an der Ostküste, um ihn zu besuchen. Die Freude war ganz, ganz herrlich. Ich sage Ihnen, wenn Sie alte Leute kennen, die so einsam sind, dienen Sie dem Herrn Christus, wenn Sie Ihr Hauptmann werden im Namen Christi, Sie besuchen. Das kann ich nicht deutlicher betonen, was ich getan habe, denn es ist so wichtig, dass man Vater und Mutter ehrt, auch dass man lange lebt in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Okay? Sie haben mich verstanden. Und er ließ sie bei dem König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Und der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, auf! Komm ins Land Juda, da wird Saul dich nicht suchen. Und da ging David fort und kam nach Jahiret. Jetzt muss ich dieses Traurige lesen und dann mache ich Schluss rechtzeitig, dass es nicht zu spät wird. Aber dies gehört zu der anderen Seite und ist auch sehr, sehr wichtig. Denn es zeigt uns die Konsequenz von der Nicht-Transparenz von David, dass er eben zurückfiel. Und Saul hörte davon, denn David und die Männer, die bei ihm waren, bekannt geworden waren. Saul aber saß eben zu Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe, den Speer in der Hand, und alle seine Leute standen vor ihm. Und da sprach Saul zu seinen Leuten, die vor ihm standen, höret doch, ihr Benjamiten, wird der Sohn Isais, er beschäftigt sich nur mit David, euch allen auch Äcker und Weinberge geben, und wird er euch alle zu Anführern über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle wider mich verschworen habt, und niemand mir offenbarte, als mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbündete, und dass niemand unter euch Mitleid mit mir hatte, und es mir offenbarte, das mein Sohn meinen Knecht aufgestiftet hat, mir nachzustellen, wie es jetzt am Tage ist. Was sagen Sie zu so einer Rede von so einem Mann? Er bittet um Mitleid. Und Sie finden, dass Leute, die abgefallen sind von Gott und zu Diktatoren geworden sind, immer um Mitleid bitten. Doch ganz unberechtigt, der Mann war schuldig. Und er sagt, niemand hat mir gesagt, dass mein Sohn sich verbündet hatte mit meinem Feind, der mir nachstellt. Er lebte in Wahnvorstellungen. Bedenken Sie dieses, jetzt sage ich Ihnen ein sehr ernstes Wort. Bedenken Sie dieses, wenn Sie Kind Gottes sind und Ihr Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert haben und bekannt sind als Kind Gottes und ungehorsam sind in irgendeinem Punkt, wo Ihr Gewissen Ihnen gesagt hat, tu du das, und aus irgendwelchen Gründen, wollen wir sagen, sei Karriere, es nicht tun, dann kommt es mit sich, dass Sie nicht nur, darf ich das Wort in dieser Kirche benutzen, die Fülle und die Vollmacht des Geistes, nicht nur die diese Fülle nicht haben, sondern dass man in Wahnvorstellungen kommt. Ich meine, es war direkt dumm. Wer hat Mitleid mit mir? Der Mann hatte einen Verfolgungswahn. Sie müssen bedenken, dass wenn Sie geistlich nicht gesund sind und in Gehorsam und der Freude des Herrn Christus, des Herrn Jesus Christus leben, das bleibt nicht beim Geistlichen. Das geht über in die Psyche, und die Psyche oder die Seele wird krank. Hier haben wir einen Mann, der kerngesund war, physikalisch gesehen. Der war stark und ein Kriegsmann. Aber hat dem Herrn bewusst, in einem Punkt, ganz bewusst ins Gesicht gesagt, ich mache das nicht. Es war Geiz. Er wollte Agag und die besten Tiere nicht opfern, wie der Herr es befohlen hatte. Nun, das brachte mit sich, dass ein böser Geist, vom Herrn gesandt, den guten Geist Gottes ersetzte. Aber das ist religiös und sie sagen, das ist mir egal. Es bleibt nicht beim Religiösen. Der Computer wird entweder geöffnet bei einem Mann oder einer Frau, die Gehorsam leistet, dann öffnete er den Jüngern den Verstand, sagt das Neue Testament. Aber man vergisst die andere Seite. Wenn man kein Jünger oder Jüngerschaft praktiziert, dann wird der Computer, der Verstand geschlossen. Und ich habe immer festgestellt, dass die Sünde, auch die Sünde des Ungehorsams, nimmt einem, ja, ich darf es nicht sagen auf Deutsch, denn das werden Sie falsch verstehen, aber es nimmt einen die Fähigkeit zu verstehen. Wenn ich sagen würde, den Verstand, hat das eine doppelte Bedeutung. Das darf ich nicht sagen. Aber es nimmt einem die Fähigkeit, transparent zu denken. Der Herr, wir müssen das Samstag machen, wenn wir dieses Seminar über Samuel machen, über David machen. Nee, pardon, Daniel. Ja, Daniel. Der Herr gibt Weisheit. Und das ist das Wort für das richtige Funktionieren des Verstandes, und das ist ein Apparat Gottes. Sie können einfach nicht ein lauer Christ sein und hoffen, dass es keine andere Auswirkung hat auf ihre Psyche. Ich kenne Leute, die damals 1948, 1949 bei der SMD, als die SMD gegründet wurde, ich war Mitgründer, wie ich Ihnen sagte, die damals eine klare Bekehrung durchmachten. Und die sind durch dieses Verfahren von Saul gegangen und die gehören jetzt zu denen, von denen ich wirklich sagen kann, Es wohnt in ihnen ein böser Geist, das kann man sagen, denn sie sind gehässig. Aber zum Zweiten, man kann denen ein wissenschaftliches Problem so klar machen wie die Sonne am Himmel. Und sie können es nicht sehen. Der Wille versperrt das Funktionieren des Gehirnes. Es tut mir sehr leid. Und die Christen sollen ausgezeichnet dafür sein, dass sie intellektuell wirken können. Und das ist, was fehlt. Denn das Volk kommt um, was nicht mehr denken kann. Metanoia ist nicht da, das Umdenken. Also lasst uns das fertig lesen. Höret doch, ihr Benjamiten, das war eine ganz falsche Rede. Da antwortete der Edomiter Doeg, der war nicht far bei Ahimelech, als David ihn angelogen hatte, und Doeg hat's gehört, und er sprach, ich sah, wie der Sohn Isais nach Nob zu Ahimelech, dem Sohn Achitubs, kam, und der befragte den Herrn für ihn. Ahimelech befragte den Herrn für David. Auch Wegzehrung gab er ihm, und das Schwert des Philisters, Goliath, gab er ihm. Da sandte der König hin, weil Doeg gepetzt hatte, wenn das das Wort ist, sandte er hin den Priester Ahimelech und den Sohn Achitubs und seines Vaters ganzes Haus, die Priester, in Nob zu rufen. Und sie kamen alle zum König. Und da sprach Saul, höre doch, du Sohn Achitubs. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Saul sprach zu ihm, warum habt ihr euch wider mich verschworen? Der Mann ist Maniak, Homo Maniacus. Niemand hat sich gegen ihn verschworen. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, so dass er sich wider mich auflehnt und mir nachstellt, wie es jetzt am Tag ist? Der spinnt. Der hat nichts davon gewusst. Gar nichts. Ahimelech antwortet dem König, aber wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David? Hat das Falsche gesagt, nicht wahr? Weil er so transparent war. Dies kostete Davids Lüge. Hätte David dem armen Mann gesagt, hör mal, ich bin auf der Flucht. Ich habe Hunger, gib mir was. Hätte er gewusst, wie er antworten sollte. Aber hat nicht gewusst, weil David gelogen hat. Die Konsequenzen der Lüge sind wie die Konsequenzen von dem Virus von Grippe, nicht wahr? Vermehren sich. Ja, wer ist so treu wie David? Dazu des Königs Tochtermann und Oberste über deine Leibwache und geehrt in deinem ganzen Haus. Der arme Kerl. Habe ich denn jetzt erst zum ersten Mal Gott befragt für ihn? Der arme Mann. Mitnichten, der König lege doch nicht seinem Knecht und dem ganzen Haus meines Vaters etwas zur Last. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Hat er gewusst jetzt, was los ist? Hat die Reaktion gesehen? Wir haben nicht geahnt, dass es so ist. Aber der König sprach, du musst sterben, Ahimelech. Du und deines Vaters ganzes Haus. Der Mann hat Lust am Vernichten. Und ein Kind Gottes ist er gewesen. Ich könnte noch viel mehr darüber sagen, aber ihr habt nicht Zeit. Der König befahl seinen Trabanten, die vor ihm standen, tretet herzu und tötet die Priester des Herrn, die Pfarrer, denn sie halten aus zu David. Und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht sei, was nicht stimmte, haben sie es mir nicht offenbart. Und die Diener des Königs wollten nicht anlegen, um die Priester des Herrn niederstoßen. Da hatten sie zu viel Ehrfurcht. Wahrscheinlich hat David zu viel unter denen gewirkt. Ich denke mir das, die Priester des Herrn so zu töten, das ist eine Kapitalsünde. Da sprach der König zu Doeg, der dich gepetzt hat, tritt herzu und stoße die Priester nieder. Warum hat er es aber nicht getan, der Saul? Er meinte, dass wenn er den Befehl gibt anderen, dann ist er selber frei. Wie oft in Nürnberg haben die Leute gesagt, es sei ein Befehl anderer, und oft frei zu werden. Und da musste man das erlassen. Wenn man sich nicht geweigert hat, diese Befehle durchzuführen, ist man selber schuldig. Und Saul war so dumm, das zu meinen. Da sprach der König Doeg, tritt herzu und stoße die Priester nieder. Der Edomiter Doeg trat herzu, er war bereit, und stieß die Priester nieder und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das linnene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug der König mit der Schärfe des Schwertes Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder, Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Vernichtungswahn, Zerstörungswahn kommt, wenn ein Christ früher oder später sich nicht heilen lassen kann durch den Heiligen Geist von Ungehorsam. Und David hat dazu beigetragen, indem er nicht transparent war in seiner Rede. Ich lese es fertig, dann ist es Zeit. Nur ein einziger Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, namens Abiathar, entrann und floh zu David. Abiathar meldete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht hätte. Der Gesandte des Herrn hat die Priester des Herrn umgebracht. David aber sprach zu Abiathar, ich wusste schon, an jenem Tag, dass der Edomiter Doeg, der dort war, es so verraten würde, ich bin schuld am Tode aller aus deines Vaters Haus. Der Mann war fähig, Buße zu tun, zu sagen, ich bin schuld. Viele können das nicht sagen, auch als Kinder Gottes. Ich bin schuld. Es kam wie ein Blitz. Hätte ich da nicht gelogen, hätte ich gesagt, lebten die Priester des Herrn noch. Eine Lüge führt zu einer anderen Sünde. Ich bin schuld. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn wer dir nach dem Leben trachtet, der trachtet mir nach dem Leben. Bei mir bist du in guter Hut. Aber was ein Trost für all die Leute, die tot waren. Wir beten zusammen. Ja, Jesus, wir danken dir für dein heiliges Wort, das uns heilt, reinigt und Kraft gibt. Wir danken dir für die lebendigen Quellen deines Wortes, die uns reinwaschen. Wir danken dir für diese Quellen, die uns reinwaschen. Hilf du uns, sie über Gott lieben, wie David selber gesagt hat. Segne uns alle. Du siehst unsere Lage. Und du willst uns zu Königen und Priestern machen mit dir. Aber doch, wir lernen Gehorsam durch Leiden, wie du es auch gelernt hast und wie David es gelernt hat. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst, dass du dich bemühst um unsere Erziehung. Und wir danken dir, dass es eine Liebeerziehung ist, auch wenn sie scharf und schwer erscheint. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns nicht aufgibst, denn wir wissen, dass du das nicht tust, indem wir ständig in die Schule gehen müssen. Hättest du uns aufgegeben, Herr Jesus, würdest du uns nicht mehr in die Schule nehmen. Dafür danken wir dir und für diese Stunden zusammen. Heute Abend. Amen.